Zähnen. Sie schüttelte ihn, damit er sich bewegen sollte, doch sie hielt lediglich Tod und Blut in der Schnauze. Allmählich ermüdete sie und musste sich anstrengen, um den Körper zum Ufer zu ziehen. Sobald sie ihn am matschigen Ufer abgelegt hatte, schlich einer ihrer kleinen Brüder heran, dem die Zunge aus dem Maul hing. Knurrend verscheuchte sie ihn, sonst hätte er von der Leiche gefressen. Erst danach schüttelte sie sich das Wasser aus dem Fell. Das weiße Ding lag mit dem Gesicht nach unten im Schlamm, das tote Fleisch war runzlig und blass, das kalte Blut rann aus der Kehle. »Steh auf«, dachte sie, »steh auf und friss und lauf mit uns.« Als sie Hufschlag hörte, wandte sie den Kopf. »Menschen!« Sie näherten sich gegen den Wind. Deshalb hatte sie nichts gewittert, dabei waren sie schon fast da. Menschen auf Pferden mit flatternden schwarzen und gelben und rosafarbenen Flügeln und langen glänzenden Krallen in den Händen. Einige ihrer jüngeren Brüder fletschten die Zähne, um die gefundene Beute zu verteidigen, doch sie schnappte nach ihnen, bis sie auseinanderliefen. So war das Leben in der Wildnis. Hirsche und Hasen und Krähen flohen vor Wölfen und Wölfe flohen vor Menschen. Sie ließ die kalte, weiße Beute im Schlamm liegen, rannte davon und empfand dabei keine Scham. Am nächsten Morgen brauchte der Bluthund sie nicht anzuschreien, damit sie aufstand. Zur Abwechslung war sie einmal vor ihm wach und hatte sogar schon die Pferde getränkt. Schweigend aßen sie ihr Frühstück, bis Sandor sagte,
»Diese Geschichte mit deiner Mutter
spielt keine Rolle«, antwortete Arya teilnahmslos. »Ich weiß, dass sie tot ist. Ich habe sie in einem Traum gesehen.« Der Bluthund sah sie lange an, dann nickte er. Ansonsten verloren sie kein weiteres Wort über die Angelegenheit. Schließlich ritten sie weiter auf die Berge zu. In den höheren Hügeln stießen sie auf ein kleines, einsames Dorf, das von graugrünen Wachbäumen und hohen blauen Soldatenkiefern umgeben war, und Clegane entschied, dass sie das Risiko eingehen und der Ortschaft einen Besuch abstatten sollten.
»Wir brauchen neue Vorräte«, sagte er, »und ein Dach über dem Kopf. Wahrscheinlich wissen sie nicht, was bei den Twins passiert ist, und mit ein bisschen Glück erkennen sie mich nicht.«
Die Dorfbewohner bauten gerade eine Holzpalisade um ihre Häuser, und als sie die breiten Schultern des Bluthunds sahen, boten sie ihnen Essen und ein Dach über dem Kopf und sogar Geld für Arbeit an.
»Wenn es außerdem Wein gibt, mache ich mit«, knurrte er sie an.
Am Ende ließ er sich auch auf Bier ein und trank jede Nacht, bis er einschlief. Sein Traum, Arya an Lady Arryn zu verkaufen, fand allerdings dort in den Bergen ein Ende.
»Oben in den Bergen friert es schon, und auf den hohen Pässen liegt Schnee«, berichtete der Dorfälteste. »Wenn ihr nicht erfriert oder verhungert, holen euch die Schneekatzen oder die Höhlenbären. Außerdem leben die Clans dort oben. Die Burnt Men haben keine Angst mehr, seit Tim mit ein Auge aus dem Krieg zurückgekommen ist. Und vor einem halben Jahr oder so hat Guntur, Sohn des Gurn, die Stone Crows, gegen ein Dorf keine 8 Meilen von hier geführt. Sie haben jede Frau und jede Unze Getreide geraubt und die Hälfte der Männer getötet. Jetzt haben sie Stahl, gute Schwerter und Kettenhemden, und sie beobachten die Hauptstraße, die Stone Crows. Die Milksnakes, einfach alle. Vielleicht wirst du mit einigen von ihnen fertig, aber am Ende werden sie dich überwältigen und sich mit deiner Tochter davonmachen.«
»Ich bin nicht seine Tochter«, hätte Arya am liebsten geschrien, wenn sie nicht so müde gewesen wäre.
Inzwischen war sie niemandes Tochter mehr. Sie war überhaupt ein Niemand. Nicht Arya, nicht Wiesel, nicht Nan oder Ari. Sie war lediglich irgendein Mädchen, das tagsüber mit einem Hund herumzog und in der Nacht von Wölfen träumte. Im Dorf war es ruhig. Die Betten hatten Strohmatratzen und nicht allzu viele Läuse, das Essen war einfach, aber es sättigte, und die Luft duftete nach Kiefern. Dennoch entschied sich Arua, dass sie das Dorf hasste. Die Bewohner waren Feiglinge, einige der Frauen wollten sie in ein Kleid stecken und zum Nähen ermuntern, aber sie waren nicht Lady Smallwood, und Arua ließ sich nicht darauf ein. Und dann gab es hier ein Mädchen, das ihr ständig hinterherlief, die Tochter des Dorfältesten. Sie war genauso alt wie Arua, aber noch ein Kind. Sie weinte, wenn sie sich ein Knie aufschlug, und schleppte eine alberne Stoffpuppe mit sich herum. Die Puppe sah aus wie ein Soldat, deshalb nannte das Mädchen sie Ser Soldat und prahlte damit, er würde sie beschützen. »Geh weg«, sagte Arua 100-mal zu ihr, »lass mich in Ruhe!« Doch das tat das Mädchen nicht. Also nahm ihr Arua schließlich die Puppe ab, riss sie auf und zog den Lumpen, mit dem sie ausgestopft war, aus ihrem Bauch.
»Jetzt sieht sie wirklich wie ein Soldat aus«, sagte sie, ehe sie die Puppe in den Bach warf.
Danach lief das Mädchen ihr nicht mehr nach, und Arua verbrachte die Tage